Kann ein Morgen herrlicher beginnen als mit diesem wunderschönen Sonnenschein, Sommerwetter. Unsere Kinder, die freuen sich jetzt auf die Ferien und wir sind froh, dass der Kinderchor jetzt mit uns beginnt.
Siehst du Gottes Plan für dich und jedermann? Fehlt dir im Leben Ziel und Sinn? Du findest sie darin. Das Wort ist Gottes Kraft, die alles in uns schafft. Hilf tapfer durch den Tag zu gehen, den Kampf hier zu bestehen.
Nicht bloß die Kinder freuen sich auf die Ferien, viele von ihnen haben ja ihren Urlaub verdient. Wir machen das seit vielen Jahren so, dass wir an diesem letzten Sonntag vor den Schulferien uns auch vom Wort Gottes den Blick öffnen lassen für diese Tage, die vor ihnen liegen. Da sagt der Apostel Paulus einmal, ihr esst oder trinkt oder was ihr tut, tut alles, auch ein Urlaub. Zur Ehre Gottes.
Thank you.
Wir singen jetzt miteinander, freuet euch der schönen Erde, 510. 510. Großer Herr, du Schöpfer aller Dinge, wie freuen wir uns an dieser Welt, die ihren ganzen Glanz entfaltet, die Harmonie deines Wirkens und Schaffens. Wir freuen uns auch in den Zeiten der Ruhe und der Stille, die du uns schenkst, wie wir uns freuen an der Arbeit, die du uns anvertraust und die Plätze, an die du uns stellst. Herr, wir wollen solche Tage auch der Freizeit und des Urlaubs von der ersten bis zur letzten Minute mit dir erleben, dass du uns begegnen kannst. Und da freuen wir uns, wie du auch unser Leben lenkst und führst, dass wir nicht von Schicksalsmächten abhängig sind, dass die Sterne nicht unser Leben beeinflussen, sondern dass du alles gesetzt hast nach deinem Plan und dass du dich auch in unserem Leben verherrlichen willst. Hilf uns, Herr, dass wir dich besser erkennen, dass wir dein Wort immer genauer verstehen, dass wir dich immer mehr lieb haben. Lieber Herr, an diesem Morgen möchten wir dich bitten, dass du uns reinigst von allem Falschen, das in uns ist, von aller Heuchelei, von allem Unechten. Wirke du durch deinen Heiligen Geist auch heute an uns. Und wir wollen jetzt in der Stille dir das sagen, was uns ganz privat betrifft. Ich traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Amen. Und nun singen wir aus diesem Liedheft an ihren Plätzen 870. Herr, ich sehe deine Welt. 870. lese aus Prediger 9. Schlagen Sie es in Ihren Bibeln auf, Seite 655 im Alten Testament. Prediger 9, die Verse 7 bis 10. In diesem Prediger sagt ja der Salomo sehr weise, wie alle Dinge in dieser Welt uns keine Erfüllung geben können, wie alles seine Zeit hat und wieder vergeht, wie der Tod so viel auslöscht, fast resignativ. Und dann kommt dieser Abschnitt, der für ihren Urlaub dennoch wichtig ist. So geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Manche machen Urlaub mit schlechtem Gewissen, das ist übel. Freuen Sie sich dran und danken Sie Gott dafür. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Parfum nicht mangeln. Da steht Salbe, Kosmetik nicht mangeln. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das du, denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Jetzt singen wir, sollte ich meinem Gott nicht singen, 325. Und wir singen das so gerne, weil das so fröhliche Verse sind, auch von der Schönheit der Schöpfung Gottes, die uns umgibt, nach der württembergischen Melodie. Schweiz wird sie heute noch gesungen, aber viele kennen diese Melodie. Sie ist nicht in Noten in unserem Gesangbuch abgedruckt, aber sie kennen das gleich und werden auch gleich mitsingen können. 325, die Verse 5, 6 und 7.
Amen.
Psalm 131. Das habe ich ausgeschrieben. Wir haben immer ganz verschiedene Worte gefunden für diese Urlaubsgedanken. Seite 617, Psalm 131. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig. Jetzt weiß ich nicht, ob die jungen Leute wissen, was Hoffart ist. Wäre schön, ihr werdet nicht davon berührt. Hoffart heißt hochtrabend, arrogant, anmaßend, ehrgeizig. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Ich lasse auch Geheimnisse mit meinem Denken stehen. Für moderne, kluge Leute ganz besonders schwierig. Und jetzt kommt dieses Wort, das mir wichtig ist für Ihren Urlaub. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden. Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. So was Gutes steht in keinem Psychologiebuch zur Seelenerforschung. Israel hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Ich las dieser Tage, dass bei einer dieser üblichen Umfragen die Touris, die Touristen also, von ihren Urlaubszielen gesprochen haben und da hat eine überwältigende Mehrheit, ich weiß nicht, 96% oder so, als schönstes Urlaubsziel genannt, ich brauche einen Platz, wo ich ganz allein bin. Niemand um mich rum, keine Geräusche, nur noch die Natur, so will ich Urlaub machen. Jetzt sehen ja die Urlaubsziele ganz anders aus. Ich weiß auch nicht, ob die Leute, die da ihr Häkchen an so ein Kästchen hinmachen, ob die schon eine Stunde in ihrem Leben mit sich selber allein waren. Kann furchtbar sein, eine Stunde allein. Darum braucht man ja so viel Animateure und Programmgestalter und Gruppenveranstalter und was weiß ich nicht und was alles an Geräten und Unternehmungen gemacht wird für den Urlaub. Sehr merkwürdig, ganz widersprechend, was wir eigentlich sehnen. Ich kann es gut verstehen, ich könnte genauso sprechen. Ich suche ein ganz stilles Plätzchen irgendwo in der Natur und dann fällt einem die Decke auf den Kopf, wenn es mal ein paar Stunden regnet. Wo man allein im Zimmer sitzt. Da kommt es ja zum Vorschein, das Schlimmste im Urlaub ist nicht der Presslufthammer, der Straßenarbeiter oder die Eisenbahn, die direkt vor dem Fenster vorbeiradert oder der Düsenjet, der gerade in der Nähe landet oder das Kofferradio vom Campingnachbar, der immer so laut dreht. Sind auch nicht die Menschen, die uns auf die Nerven fallen. Wir bringen als Urlauber eine Unruhe mit uns mit. Sehnsüchte, die in die ganz verschiedene Richtungen gehen. Wir suchen Ruhe und Zeitvertreib, das kriegt man nicht zusammen. Und die Bibel nennt das ja immer unser Herz. Dass da tief in uns wie ein Vulkan brodelt. Und wenn Sie bloß ein bisschen einmal ein paar ruhige Minuten haben, dann fängt das an. Dann spricht das. Die Wünsche, die Hoffnungen, das, was man alles gerne hätte, die Enttäuschungen, die Verwundungen, das, was in Ihrem Leben zusammengestrichen wurde, die Bitterkeit, dann kommt das alles aus uns heraus. Hier spricht die Bibel von der Seele. Jenes geheimnisvolle Tiefe, das uns im Innersten treibt, was ist das? Und David sagt, mein Innerstes, mein Herz, meine Seele ist ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Ja, schön wär's, wenn Sie das auch so hätten. Es gibt nicht einen unter uns, der das so nachsprechen kann. Ich kann es nicht nachsprechen. Mein Herz ist nicht ruhig. Ich arbeite seit Jahren daran und ich schaff's nicht. So ruhig wie ein Kind auf dem Schoß der Mutter, so meine Seele in mir sagt, lass doch alles laufen, lass doch alles fahren. Auch in der Stille, ich habe den großen Frieden. Jetzt muss ich zuerst drüber sprechen. Das ist eine unerfüllte Sehnsucht. Eine unerfüllte Sehnsucht. Das wissen ja alle, die die Ferienreisen verkaufen, dass man eigentlich jeden ködern kann, indem man ihnen im Prospekt so ein Bild hinmacht von von einsamen Strand, wo kein Mensch ist, nur weißer Sand und Wellen und blauer Himmel, zieht uns ja alle an diese Stille. Und wir befrachten ja immer den Urlaub mit unseren Erwartungen. Wenn wir in Urlaub gehen, muss ein toller Urlaub werden. Wir freuen uns wie die Kinder drauf. Ja, wir haben es verdient. Aber wahrscheinlich ist noch keiner auch von Ihnen wieder nach Hause gekommen. Und bevor man die Glastüre aufschließt und über die Schwelle geht, sagt man, am schönsten ist doch daheim. Es gehört fast zum Urlaub, dass man wieder gerne heimkommt. Aber schon 3 Tage später, wenn man seine Kollegen wieder gesehen hat, dann sagt man, jetzt bin ich wieder urlaubsreif, jetzt reicht's. Und wenn man wieder drinsteckt in seinen Verpflichtungen und alles wieder läuft, wie sagen wir, der Tretmühle, wo man einmal die gleichen Schritte gehen muss, dann hängt es uns schon wieder zum Hals heraus. Ja, wie ist das? Wir sehnen uns nach so einem stillen Plätzchen. Wir sehnen uns nach Frieden. Ja, diese Urlaubsbilder, die uns da ködern, das ist eigentlich nur so etwas, was unsere, ja, sehr interessant, unser Inneres, unser Herz, unsere Seele, die hängt sich mit den Wünschen so gern an solche Bilder hin. Wir sind dadurch die Augen so leicht verführbar. Nicht, dass ich es Ihnen nicht gönne. Aber das ist eigentlich nur ein Traum, eine unerfüllte Sehnsucht. Und dann merken wir, weder Tui noch Kondor können uns diese Sehnsucht stillen. Man ärgert sich nachher über den Stau, über das, was passiert im Urlaub, und Ärger über schlechte Essen, über den Regen, der vielleicht da war und alles, was kommt. Und ich habe meine Erfüllung nicht bekommen. Dann was liegt das denn? Weil in mir diese Erfüllung gar nicht gestillt werden kann. Dieser Psalm ist von David. David war ein großer Staatsmann. Ein genialer Staatsmann, war ein Dichter, ein Künstler. Unsere Agronomen sagen, er war Tierproduzent, also wir würden sagen, er war Hirte. Viele Berufe gab dieser David, aber seine größten Taten hat er erfochten, als er gegen die Feinde stritt. Mit welchem Mut ist er dem Goliath entgegengezogen, als alle den Mut schon sinken ließen? Hat er gesagt, ich gehe doch dem Goliath entgegen, ohne Rüstung, nur mit seiner Schleuder. Ein mutiger Mann. Aber er sagt, den schlimmsten Kampf, den ich in meinem Leben je gefochten habe, kämpfe ich mit meinen ungestillten Sehnsüchten. Es kommt in unserer deutschen Übersetzung nicht ganz im Ausdruck, wie schön bildhaft das im Hebräischen dasteht. Ich habe meine Seele ruhig gemacht, sagt David. Ich habe meine unerfüllten Sehnsüchte zum Schweigen gebracht. Also jetzt mal, wissen Sie, es gibt ja immer Leute, die sagen, oh, das ist doch kein Problem und so. Wenn einer alt ist, 95, jenseits von Gut und Böse, dann hat er keine ungestillten Sehnsüchte mehr. Das ist klar, da hat er keinen Blutdruck mehr. Und oder er ist resigniert, er sagt, im Leben ist sowieso alles mies und nichts klappt. Der David war ein Mann mit feurigem Blut. Wir wissen es doch, wie seine Augen durchgingen, als er die Batzeba sah, wie sie am Waschlervorstand, nicht? Und dann ist alles mit ihm durchgegangen. Er kannte etwas von den Sehnsüchten, die in einem Menschen toben. Und da sagt er, da hilft nicht beten. Ja, wissen Sie, kann man so fromm sein, muss man dafür beten. Sondern ich habe einen Kampf geführt, schlimmer als mit Goliath. Ich habe in meinem Leben die ungestillten Sehnsüchte niedergerungen. Ich habe sie ruhig gestellt. Das kann ich nur tun, indem ich sie als falsch vor Gott erkenne. Auch mit manchem, was sie mir vorgaukeln. Und wo er sagt, ich will das doch gar nicht. Ich will doch eigentlich bloß wie ein Kind im Schoß der Mutter sein. Ganz geborgen. Ich gehe nicht um mit großen Sehnsüchten, mit Träumen, die mich nicht erfüllen. Ich bin nicht hoffärtig.
Ich bin sicher, bei jedem von Ihnen ist das eine Not, die Ihr Leben viel mehr bestimmt und Ihren Glauben viel mehr blockiert, als Sie sich selber eingestehen. Wir haben alle in unserem Leben unsere Dämpfer erhalten. Da wurde uns eine Karriere abgebrochen durch eine ungerechte Behandlung. Da sind wir zurückgesetzt worden, da wurde uns im Leben was durchgestrichen. Vielleicht durch einen Unfall sind wir auch körperlich noch geschädigt. Und dann sind wir das ganze Leben so die Enttäuschten, die Verbitterten und sehnen uns nach was ganz Großem. Eigentlich habe ich ja was ganz anderes gelebt. Und viele der alten Menschen im Altersheim sind deshalb so traurig. Mich hat das Leben betrogen. Mir hat man alles weggenommen. Ich bewundere heute meinen Vater, dem 12 Jahre seines Lebens durch eine unheimliche Diktatur so hart eingegriffen haben, dass er nicht mal Beamter werden konnte. Er wollte Lehrer sein. Und er war nicht so alt wie ich, als er starb. Und er hat das dankbar aus der Hand Gottes genommen. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, ich bin nicht hoffärtig, ich will nicht irgendwo groß träumen mein Leben. Ich will leben wie ein Kind im Schoß der Mutter. David hat das ausprobiert in seinem Leben. Er hatte eine Frau, die ich Ihnen nicht wünsche, die Michal, die Tochter vom Saul. Was an der Frau so schlimm war, sicher sah sie rassig aus, aber sie hat ein unheimlich loses Mundwerk gehabt. Die Schwaben sagen eine Schlappergusch. Der David die Bundeslade nach Jerusalem geführt hat, da war er so erfüllt und sprang auf der Straße rum und sang Lieder. Und wie er heimkam, stand die Michal nicht mit dem Wellholz da, was viel schlimmer war, die hat den Mund aufgemacht. Und er hat gesagt, wie fein hat der König sich heute entwürdigt vor den Frauen seiner Untertanen. War doch ein lämmerliches Bild, das du abgegeben hast in deiner kindischen Freude. Und dann sagt David zu dieser bösen Frau, und Sie wissen, wie Worte einen verwunden können. Ich wäre hochgefahren, ich hätte rechts und links ins Gesicht gehauen. Ja, sind Sie da so ruhig, wenn da einer Sie so packt und dann so süffisant dabei lächelt? David sagte, ich will noch viel geringer werden. Was meint er in diesem Psalm? Ich will noch viel geringer werden. Ich wünsche Ihnen im Urlaub, dass Sie das irgendwo klären bei Ihnen im Leben, wo die Verwundungen, die Enttäuschungen leben. Ein alter Seelsorger, Paul Deidenbeck, hat mir mal gesagt, eine christliche Gemeinde ist eine Versammlung von Leuten, die im Leben zu kurz gekommen sind. Sind Sie noch bitter? Oder wissen Sie, dass Ihnen Jesus die Fülle schenkt und dass er Ihr Leben ins Licht führt und Sie gar nichts verloren haben, wenn der Herr Jesus Sie führt? Ich bin still geworden wie ein Kind im Schoß der Mutter. Aber jetzt muss ich davon sprechen, das ist ein schwieriger Weg. Das ist ein schwieriger Weg, das so wegzulegen. Und ich meine, wenn Sie das in der Stille Ihres Urlaubs einmal tun für Ihre ganzen Frustrationen, die Sie so haben. Paul Gerhard hat das ja beschrieben, wie das ist mit den kleinen Kindern, dieser Friede, den sie haben. Denn wie von treuen Müttern in schweren Ungewittern die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahret werden, also auch und nicht minder lässt Gott sich seine Kinder. Wenn Not und Trübsal blitzen in seinem Schoße sitzen. Erleben Sie das. In Ihrem Urlaub, egal wo Sie hinfahren. Das ist gar nicht mehr wichtig. Egal was passiert. Egal wie das Quartier ist und das Wetter. Ich habe eine Zeit, wo ich ausatmen kann, mich freuen kann wie ein Kind bei seiner Mutter. Das ist ein ganz schwieriger Weg, das umzusetzen. Man schafft das überhaupt nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, ich schaffe es nicht. Ich bestreite auch, dass Sie so schnell schaffen. Das ist ein ganz harter Kampf. Muss ich noch was sagen? Hebräische lohnt sich natürlich manchmal. Da steht ein bisschen anders. Ich werde eine englische Bibel zur Hand nehmen, sieht es auch nochmal. Bruns Übersetzung hat es auch drin. Sie sind eigentlich nicht ein kleines Kind, sondern wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Im Orient wurde damals mit 3 Jahren abgestillt. Und das war ein Kampf. ist eigentlich die erste bittere, schwerste Enttäuschung von Entzug, die ein Kind mitmachen muss, ohne dass es das seelisch begreifen kann. Der Mutterbrust zu liegen, der schönste Friede, und dann kommt der Augenblick, wo die Mutter sagt, jetzt ist Schluss. Es muss größer sein, jetzt wird feste Nahrung gegessen. Ich las, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass im Orient Mütter dann, um dem Kind das Trinken an der Brust zu verleiten, einfach die Brust schwarz anschmieren oder was hinschmieren, dass das Kind sich ekelt und sich abwendet. Wie macht das Gott, dass er uns wie ein entwöhntes Kind an der Brust der Mutter liegen lässt? Es gibt ja viele Christen, die wollen immer an der Mutterbrust bleiben. Die sagen immer, ich will immer trinken, wie ein Baby. Und das darf man ja auch in den ersten Tagen seines Glaubenslebens. Aber dann kommt der Augenblick, wo uns Gott seine Liebe auf größere Weise erfahren lässt. Der große Philosoph aus Dänemark, Kierkegaard, hat viele Lobreden auf Abraham gehalten und hat das immer wieder geschildert und hat gesagt, das war wie ein Abstillen. Wie der Abraham plötzlich seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, auf dem Brandopferaltar niederlegt. Verstehe, wer es will. Wie kann Gott mit seinen Leuten so umgehen? Und das muss er, weil er wachsen muss und reif werden muss und feste Nahrung nehmen muss. Und bleib nicht an den Gaben Gottes hängen. Ich weiß, was für jeden von uns die Gesundheit bedeutet. Ich weiß für jeden von uns all die äußeren Dinge. Das stimmt einfach nicht, dass Gott Ihnen das alles gibt, wenn Sie nur darum bitten. In den Anfangsstufen Ihres Glaubens ganz bestimmt. Dann kommt die Zeit, wo er Sie abstillt und wo er will, dass Sie wie ein entwöhntes Kind in seinem Schoß der Mutter sind. Und das entwöhnte Kind, das braucht die Mutterbrust nicht mehr. Und das freut sich in einer viel größeren Weise an der Nähe der Mutter. Wie freut sich das Kind, wenn es mit der Mutter die ersten Worte reden kann? Wie freut es sich, wenn es der Mutter ins Gesicht gucken kann? Sehen Sie, wenn Gott uns was nimmt, dann will er uns Größeres schenken. Und darum noch einmal, so ein schwieriger Weg, da sich zu stillen. Ich habe meine Seele ruhig gesetzt. Ich glaube, dass Gott bei Ihnen ganz hautnah dran ist. Und ich bin heute ganz seelsorgerlich. Ich wollte mit vielen von Ihnen persönlich weiterreden über Ihre Nöte, wo Sie sagen, da bin ich gerade dran. Oder die, die im Altenheim sitzen, oder die, die krank sind und immer gesund werden. Dass Gott Sie da führen will, aber will Ihnen viel mehr schenken und Sie nicht mit dieser Bittermine. Es gibt ja so viele resignierte Christen. Ja, ja, man muss eben alles tragen und gut, Gott macht keine Fehler. Aber das ist nicht echt. Das kommt nicht aus dem Danken, aus dem Loben, sondern dass sie das ganz neu entdenken. Ach, wie wunderbar ist doch der Herr. Sagen Sie Ja zu seinen Führungen. Sie brauchen Urlaub. Sie brauchen Stille, um das einmal zu ordnen und diesen Frieden zu haben. Jesus hat einmal, Sie kennen all das Wort, Leute eingeladen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Hat er so die Leute verstanden mit ihrem Sehnen, mit ihren Enttäuschungen, mit ihren Gefühlen. Ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch. Was ist das gemeint? Sagt Ja zur Führung Gottes, ich will mich nicht mehr selber führen. Herr, deine Wege sind gut und sind Segenswege und ich gehe fröhlich meine Straße, wie der Abraham. Noch ein letztes. So eine fröhlich machende Erfahrung. Wenn Sie es dann erleben und Ja sagen können, da hat mir am letzten Sonntag einer von Ihnen ein Foto in die Hand gedrückt, da ist noch seine Frau drauf. Unterm Bergkreuz, die ist inzwischen heimgegangen, vom Urlaub. Sehr interessant, was so ein Bergkreuz auch für uns bedeuten kann. Vielleicht entdecken Sie es da ganz neu, dass Jesus in seiner Liebe über uns steht, dass nichts mich von ihm trennen kann, egal, nichts soll mich scheiden von der Liebe Gottes. Und dann hat er drunten schön hineingeblendet in dieses Foto von dieser Bergsteigergruppe, Martin Luther pflegte bei seinen Waldspaziergängen seinen Hut vor den Vögeln abzunehmen und zu sagen, guten Morgen, ihr Herren Theologen. Na, die Vögel sind die Theologen. Ihr wacht und singt, aber ich, alter Dummkopf, habe geringere Erkenntnis als ihr. Ich bange mich über alles und jedes. Anstatt einfach der Fürsorge meines himmlischen Vaters zu vertrauen, sagt ein Witwer im Ruhestand, der seine Frau nötig bräuchte, mit den Worten Martin Luthers. Eine herrlich beglückende Erfahrung, wenn ich wirklich das so Gott überlassen kann. Wie kann ich denn das jetzt auch erleben? Sie brauchen in Ihrem Urlaub immer eine Bibel und Sie brauchen Zeit mit der Bibel, sonst der ganze Urlaub futsch, egal was Sie erleben. Und auf einmal merken Sie, und wenn man 8 Stunden am Flughafen steht, weil die Leute streiken oder im Stau rund um München oder es regnet unentwegt oder Ihr Quartier ist ganz anders, als Sie meinten und es ist gerade ein Kickplatz neben Ihrem Haus oder was, und Sie merken, das ist gar nicht wichtig. Wenn ich nur den Frieden Gottes schmecke und fühle, wenn ich das in der Tiefe meiner Seele Ja sagen kann, im Psalm davor sagt der David, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Der gleiche David hat das so empfunden, von der Unruhe. Oder ich sprach in einem anderen Psalm 30, als es mir gut geht, ich werde nimmer mehr wanken, da war er ganz in der Freude, ich werde nimmer mehr wanken. Durch dein Wohlgefallen hast du mich auf einen hohen Felsen gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Was tröstet sie dann, wenn alles so dunkel wird? Der Friede Gottes in Jesus geoffenbart. Die Freude, ich bin geborgen. Ich kannte einen, der sagte, wenn ich in Urlaub gehe, freue ich mich auf meinen Nächsten. Sagt, wer ist denn mein Nächster im Urlaub? Dann sagt er, ach, die gescheuchten Bedienungen vom Personal, der Chauffeur im Bus. Den möchte ich die Zeugnis der Liebe Jesu weitergeben im Urlaub. Ich will doch nicht bloß an mich denken. Ich bin doch beschenkt von der Liebe Jesu. Ich will das weitergeben. Und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie im Urlaub das alles genießen. Wunderbare, bunte Sonnenuntergänge. Auch Sonnenfinsternis und herrliche Blumen und Menschen und die gewaltige Schöpfung. Wie das schön ist, das Singen der Vögel, so wie es jener Witwer dort geschrieben hat. Aber nichts soll mir werden, lieber auf Erden als du, der schönste Jesus mein. Amen. Und nun singen wir 607. Wie groß ist des Allmächtigen Güte? 607, die Verse 1, 2 und 4.
alles Leben und meinen Nächsten.
Wir wollen beten. Du gütiger und treuer Herr, vergib uns unser Murren, unser Widerstreben bei so manchem, was uns quer kam und was uns nicht passte in unserer Lebensführung. Da haben wir geseufzt und gestöhnt und auch vor dir den Kopf geschüttelt. Und wir wissen, dass du uns gerade dann, wenn du uns schwierige Wege führst, ganz nahe kommen willst. Du hast Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit uns. Hilf uns, dass wir in der Stille auch der Urlaubstage viel von den Verwundungen und von der Bitterkeit, die seit Jahren mit uns geht, aufarbeiten können in deinem Licht. Hilf uns, dass wir nicht nach hohem trachten, auch nicht mit unseren Lebensplanungen, sondern dass wir uns zu den Geringen halten. Da auch unsere Ehrsucht kann eine schwere Sünde vor dir sein. Wir wollen es ablegen und bekennen und dir danken, dass du uns so viel gibst, mehr als wir begreifen und verstehen. Anerkennung und Liebe und Ehre. Wo wir doch eigentlich aufgrund unserer Verfehlungen gar nichts an Ehre verdienen. Vielen Dank, dass du uns rechtfertigst, dass du uns die Versäumnisse wegnimmst, dass du uns ehrst und dass du uns krönst mit deiner Liebe und dass du uns Zusagen gibst. Herr, wir wollen forschen und immer mehr hören, was die Zusagen sind, die du in unserem Leben einlösen willst. Danke, dass wir dein Wort auch in den Urlaub mitnehmen können. Wir dürfen dich um Schutz bitten, um Bewahrung, auch für unsere Jugendfreizeiten. Aber bewahre uns auch davor, dass der böse Feind keine Macht an uns findet. Dass wir im Urlaub nicht Versuchungen aufsitzen, die uns von dir wegreißen. Bewahre Herzen und Sinne in dir. Und dann sei auch bei denen, die keinen Urlaub machen können, weil sie krank liegen oder weil sie sich um Kranke kümmern. Du kannst sie umso mehr dort segnen und beschenken und überschütten mit Gutem. Darum bitten wir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Nach dem zweiten Gottesdienst ist heute noch zu dem Picknick eingeladen, die dann was dabei haben und noch was holen oben im Dobelgarten. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir schon am nächsten Sonntag keinen zweiten Gottesdienst mehr haben über die Sommerferien. So steht es ja auf unserem roten Zettel drauf. Jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst findet zum letzten Mal eine Beobachtung der Sonne live statt. Und zwar da draußen auf dem Platz am Sandkasten. Für alle, die bisher noch keine Gelegenheit hatten, der Physiklehrer Speidel wird auch jetzt noch einmal zeigen, heute eine neue Gruppe von Sonnenflecken und wird da was dazu sagen, was das betrifft. Wir haben ja am Sonntag, nächsten Sonntag, die Predigt Sonnenfinsternis. Da kommen keine physikalischen Ergebnisse.
stimmt auch der Vers leider auf dem Notizenzettel nicht, das ist der Vers 16 von Kapitel 41, sei ja, der Herr macht meine Finsternis Licht. Da reden wir von diesen Sonnenfinsternissen in unserem Leben. Und das ist immer auch deshalb gesagt, da können Sie jemand einladen und darauf hinweisen. Heute ist das letzte Mal die physikalische Einführung für die Sonnenfinsternis, jetzt gleich unmittelbar nach dem Gottesdienst da drüben. Ich habe letztes Mal schon gesagt, die Hauskreisleiter und die vom Gemeindedienst sollen die Drucksache drüben im Clubzimmer mitnehmen. Das ist eine Gruß für Sie selber. Da habe ich vergessen, natürlich die Leute vom Begrüßungsdienst auch, die Mesner-Vertreter, die uns über den letzten Winter so geholfen haben, und die Jugendmitarbeiter. Alle die drüben im Clubzimmer. Hauskreisleute, Gemeindedienst, Begrüßungsdienst, Mesner-Vertreter, Jugendmitarbeiter. Und dann darf ich Sie wieder daran erinnern, es sind so arg viele Dankbriefe, Grüße, ich habe Ihnen viel zu danken für die Spenden, die drüben liegen, von denen, wo ich weiß und Sie kenne von Angesicht vom Gottesdienst, aber es drüben im Lädle alphabetisch geordnet aus den letzten Monaten, dass Sie die auch abholen. Unser Opfer ist heute für unsere Mitarbeiter bestimmt von christliche Fachkräfte international. 140, die an ganz schwierigen Plätzen stehen. Heute haben wir unter uns, ich sehe ihn gerade, den Dr. Thomas Dreyer. Thomas, jetzt muss aufstehen. Mathematiker in China. Wo bist du, in welcher Stadt? Und er doziert in Chinesisch. Das ist gewaltig. Thomas, wir denken sehr an dich. Das sollst du wissen. Ich wollte heute auch noch etwas sagen, wie wichtig diese Arbeit ist. Er hat uns gesagt, dass auch die Situation der Christengemeinde wieder sehr viel schwieriger geworden ist in China. Wir wollen sehr anhalten im Beten und wollen auch dir eine offene Tür wünschen. Gute Gespräche, die du mit den jungen Studenten hast. Gestern stand im Landesteil der Stuttgarter Zeitung ein vierspaltiger Artikel. Ich traute meinen Augen nicht. Von dem Bleifußtee. Das sind ja unsere Mitarbeiter, die das mit dem Apotheker Dr. Hirt gemacht haben, an vielen Stellen über ganz große Erfahrungen verfügen und sagen, bei Malaria, das ein ganz wunderbar wirksames Mittel, der Bleifuß ist, Bleifuß, deshalb. Bleifuß, das ist der Urlauber, wenn er 1000 Kilometer am Stück fährt. Der Bleifuß, Dankeschön, doch toll, wenn man eine wache Gemeinde hat. Mein Mathematiklehrer hat immer gesagt, das habe ich doch absichtlich gemacht. Nein, gut, dass Sie aufgepasst haben. Dass das so wunderbar wirkt und dass erstmals die Biologen an der Universität Tübingen die Versuche, die der Dr. Hirt dort gemacht hat, nun mit Anpflanzungen bestätigt hat, dass es eine ganz große Wirkung hat.